Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Hauptakteure der Sendung: Silvio Berlusconi. Seit seine Immunität aufgehoben ist, sind die Italienerinnen und Italiener gespalten. Frédéric Mitterrand. Seit Frankreichs Kulturminister zur Affäre Polanski geredet hat, ist er Zielscheibe der politisch Rechten und Linken. Und Daniel Zuberbühler. Der Vizepräsident der FINMA diskutiert in Basel mit Börsen- und Finanzmarktaufsehern aus aller Welt. Wie er das Finanzsystem weltweit sicherer machen will, sagt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die weiteren Themen: die Wahlplakate zur Minarett-Initiative. Aufgehängt werden sie auch in Zürich, Winterthur und Luzern, verboten werden sie in Freiburg. Und warten auf den Literaturnobelpreis. Mehr zur Gewinnerin oder dem Gewinner am Ende dieser Sendung. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Wüthrich.
Die Schweizer Städte finden keine gemeinsame Haltung zum Anti-Minarett-Plakat. In den Städten Zürich, Winterthur und Luzern werden die umstrittenen Plakate nicht verboten. Die Regierungen der drei Städte distanzieren sich zwar vom Inhalt und der Aussage des Plakats, sie gewichten aber die Meinungsäußerungsfreiheit höher. Erlaubt ist das Plakat bereits in den Städten Genf und St. Gallen. Auch die Stadt Freiburg hat ihren Entscheid bekannt gegeben. Dort wird das Plakat der Minarettgegner verboten, wie zuvor schon in Basel und Lausanne. Ein Bündnis aus 44 Organisationen hat den Abstimmungskampf zur Initiative für ein Verbot von Kriegsmaterialausfuhren gestartet. Mit der Initiative wolle man verhindern, dass weiterhin unschuldige Menschen mit Schweizer Kriegsmaterial getötet werden, argumentieren die Initianten. Die Schweiz führte letztes Jahr Kriegsmaterial im Wert von 720 Millionen Franken aus. Volk und Stände entscheiden am 29. November über die Vorlage, welche die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, lanciert hat. In St. Gallen hat Bundespräsident Hans-Rudolf Merz die 67. Olma eröffnet. An der Messe für Landwirtschaft und Ernährung sprach Merz auch über den tiefen Milchpreis. Die Verantwortung liege bei der Branche, deren Qualität sei weltweit berühmt. Um diese Position zu sichern, brauche es Kapazitätsanpassungen, Innovationen und ein geschicktes Marketing. An der Olma sind in diesem Jahr Südtirol und Trient Ehrengäste. Westschweizer Milchbauern machen ihrem Unmut über ihre Zukunft erneut Luft. Mit Dutzenden von Traktoren fahren sie zum Sitz des Milchverarbeiters Cremo im waadtländischen Luçon. Die Bauernvereinigung Unitaire kritisiert die Exportsubventionen für die Milchprodukte. Das sei der falsche Weg, um die Probleme auf dem Milchmarkt zu lösen, und schade nur den Bauern in den Importländern. Das Bundesverwaltungsgericht gibt der Flugplatzbetreiberin in Samaden zum Teil Recht im Streit um den Winterbetrieb und die Pistensicherheit. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hatte den Flugplatz im Februar nach einem Flugzeugunfall mit zwei Toten vorübergehend geschlossen. Das Bundesamt verlangte unter anderem weniger hohe Schneewälle und diese weiter entfernt vom Pistenrand. Das Gericht entschied nun, das Bundesamt habe die besonderen klimatischen Verhältnisse im Oberengadin und den damit verbundenen Mehraufwand für die Schneeräumung zu berücksichtigen. Bei der Kinderleiche, die bei der Mündung der Engelberger Aa in den Vierwaldstätter See gefunden worden ist, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um das 11-jährige Mädchen von Wolfenschiessen. Zu diesem Schluss kommt das Institut für Rechtsmedizin in Zürich. Das Kind und sein halbjähriger Bruder werden seit einem Hochwasser im Juli vermisst. In Afghanistan sind bei einem Selbstmordanschlag gegen die indische Botschaft in Kabul mindestens 12 Personen getötet und mehr als 80 verletzt worden. Inder sind nicht unter den Todesopfern. Die Taliban bekannten sich später zum Anschlag. Vor einem Jahr waren bei einem Selbstmordanschlag auf die indische Botschaft fast 60 Menschen getötet worden. Indien hat keine Truppen in Afghanistan, engagiert sich aber stark beim zivilen Wiederaufbau. Bei Bäh im Wattland ist ein Wolf in einen Hühnerstall eingedrungen und hat 120 Tiere getötet. Der in seiner Art einzigartige Vorfall ereignete sich vor einem Monat. Die Genanalyse zeigt jetzt als Täter den Wolf. Im ländlichen Umfeld von Genf soll ein Bestand von Rebhühnern aufgebaut werden. Das Rebhuhn ist in der Schweiz fast ausgestorben. Die Genfer Rebhühner finden westlich der Stadt das nötige weite offene Ackerland und die wichtigen Hecken.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten aus Rom, das ein Gesprächsthema hat: Silvio Berlusconi ohne Immunität. Der Lack bröckelt auch beim französischen Kulturminister Mitterrand. Der Fürsprecher Polanskis soll selbst pädophile Neigungen haben. Dann, wer Rüstungsexporte verbietet, gefährdet Arbeitsplätze in der Schweiz, heißt es in der Munitionsfabrik. Wer in der Weltwirtschaft mithalten will, braucht schnelle Internetanschlüsse, sagen sich Entwicklungsländer. Und wer Olympische Winterspiele organisiert, kann das ökologisch und sozial gerecht machen, versprechen die Organisatoren der Winterolympiade in Vancouver. Um hohe Gewinne, hohe Risiken und Grenzen des Systems geht es in diesen Tagen in Basel. Börsen- und Finanzaufseher aus 100 Ländern diskutieren darüber, wie das Finanzsystem stabiler, sicherer gemacht werden könnte. Eingeladen dazu hat Daniel Zuberbühler von der FINMA. Wir haben ihn eingeladen ins Tagesgespräch. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.293 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,60 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,2,59. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es oft bewölkt und zeitweise fällt Regen. Am Abend, spätestens in der Nacht, setzt auch in Graubünden und im Süden Regen ein. Die Temperaturen erreichen rund 20 Grad. Morgen Freitag ist es meist bewölkt und es gibt einzelne Schauer, besonders im Süden. Am Samstag geht es meist trüb und nass weiter. Am Sonntag scheint dann im Norden wieder zeitweise die Sonne, im Westen und Süden ist es gar überwiegend sonnig. Die Temperaturen liegen am Wochenende im Norden bei 15 und im Süden um 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf. Zwischen der Verzweigung Écublens und Morsch Ost stockender Verkehr wegen eines Unfalls. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Und im Berner Oberland ist die Hauptstrasse zwischen Steffisburg und Unterlangeneck in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Mit Silvio Berlusconis Unantastbarkeit ist es vorbei. Das italienische Verfassungsgericht hat gestern entschieden, dass das umstrittene Immunitätsgesetz gegen die Verfassung verstößt. Dieses hatte bisher auch Ministerpräsident Berlusconi vor der Strafverfolgung geschützt. Das Urteil ist eine herbe Schlappe für den ohnehin schon bedrängten Ministerpräsidenten. Nun behauptet Berlusconi, das Urteil sei politisch motiviert und von einem linken Verfassungsgericht gefällt worden. Was aber denken die Italienerinnen und Italiener über den Entscheid der obersten Verfassungshüter? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat sich in Rom umgehört.
Rom heute Morgen, nur einen Steinwurf vom Sitz des italienischen Verfassungsgerichts entfernt, das den wegweisenden und heiß diskutierten Entscheid gefällt hat.
Corretta. Diritto deve essere uguale per tutti. Non ci devono essere vantaggi per nessuno. La legge uguale per tutti.
Der Entscheid sei richtig. Alle müssten vor dem Gesetz gleich sein, sagt dieser junge, elegant gekleidete Mann. Und auf die Frage, was er vom Vorwurf halte, das Urteil sei politisch motiviert und von linken Richtern gefällt worden, da sagt er kurz und bündig: Alles, was Berlusconi nicht passe, komme von links, das sei bei dem normal. Ein etwas älterer Mann ist differenzierter.
Nessuna decisione di questi organi è giuridica soltanto.
Kein Gerichtsentscheid auf dieser Welt sei nur juristisch. Im jetzigen Verfassungsgericht überwögen wirklich die eher links stehenden Richter. Da habe Berlusconi recht. Aber jahrzehntelang sei es in Italien umgekehrt gewesen und trotzdem habe man die Entscheide dieses Organs akzeptiert, ohne es zu beleidigen, so wie dies Berlusconi jetzt tue. Es sei doch Teil der Demokratie, Gerichtsentscheide zu akzeptieren. Dieser Mann tut sich etwas schwer mit seiner Antwort.
Non so bene che dire. Forse mi dispiace.
Er wisse nicht recht, was sagen, aber er glaube, dass er den Entscheid der Richter bedauere. Als das Mikrofon abgestellt ist, sagt er, er habe gegenüber einer ausländischen Radiostation Berlusconi nicht verteidigen wollen, obwohl er das hätte tun sollen. Außerhalb Italiens könne niemand verstehen, weshalb das Land Berlusconi immer wieder wähle. Klare Worte gibt es auch von dieser Frau.
Sono contro i giudici, perché è la peggiore razza che abbiamo in Italia.
Sie sei gegen die Richter, das sei die schlimmste Bande im Lande. Damit wiederholt sie exakt die Worte von Silvio Berlusconi.
Stimmen aus Rom am Morgen, nachdem das italienische Verfassungsgericht entschieden hat, das Immunitätsgesetz aufzuheben. Massimo Agostini ist in Rom. Was ist Ihr Eindruck? Was macht der Entscheid längerfristig mit dem Land?
Er wird die Spannungen im Land noch mehr erhöhen. Er wird die politischen Auseinandersetzungen anheizen und Berlusconi wird noch geschwächter dastehen, noch mehr und ständig unter Beschuss stehen, als er das ohnehin schon ist. Im Wissen darum haben die Richter trotzdem diesen Entscheid gefällt und man muss sagen, der war im Hinblick darauf sehr mutig. Allerdings, wie gesagt, es wird in Italien noch viel mehr Spannungen geben.
Gegen Berlusconi laufen ja verschiedene Verfahren. Ist denn nun zu erwarten, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts juristische Konsequenzen, also ganz konkrete Konsequenzen für den Ministerpräsidenten haben wird?
Italienische Journalisten, die die Justiz kennen, die sagen, es wird für Berlusconi kaum Konsequenzen haben. Es gibt zwar zwei Verfahren, die sind eingestellt worden wegen des Immunitätsgesetzes. Das eine ist, da geht es um Korruption, im anderen um Bilanzfälschung. Diese beiden Verfahren werden vermutlich wieder aufgenommen, aber Berlusconi wird kaum je verurteilt werden, weil die Verfahren schon sehr weit fortgeschritten sind und Berlusconi es zusammen mit seinen Anwälten vermutlich schaffen wird, sie in die Verjährung zu bringen. Von dem her gesehen ist das Signal obersten Verfassungsrichter mehr so, man kann sich nicht ein Immunitätsgesetz auf den Leib schneidern lassen, aber direkte Konsequenzen wird es für Berlusconi kaum haben.
Bleiben wir noch bei den politischen Konsequenzen. Neuwahlen waren heute Morgen noch kein Thema. Denken Sie, das bleibt so oder verstärkt die Opposition den Druck auf Berlusconi?
Die Opposition wird den Druck nicht erhöhen. Sie kann es gar nicht, weil sie nämlich viel zu schwach ist und vorderhand mit sich selber beschäftigt ist. Sie hat derzeit nicht mal einen richtigen Parteisekretär, den muss sie erst noch wählen. Von dem her gesehen droht von dieser Seite Berlusconi keine Gefahr. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass interne Widersacher aus seiner eigenen Partei ihn wegdrängen. Allerdings sind derzeit auch niemand von diesen Personen ist auszumachen. Berlusconi hat in seiner dritten Amtszeit dafür gesorgt, dass alle, die etwas anders denken als er, schon gar nicht in Ministerposten kommen. Also weit und breit ist da niemand zu sehen. Es wird immer wieder Kammerpräsident Fini erwähnt, der auch zu seiner Partei gehört. Der ist tatsächlich nicht immer einverstanden mit Berlusconi, aber er verfügt nicht über die nötige Hausmacht, um Berlusconi wegzudrängen.
Das waren Einschätzungen unseres Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis aus Rom. Unser Land soll sich nicht bereichern am Geschäft mit dem Krieg. Das sagt die Gruppe Schweiz ohne Armee und verlangt, dass es verboten wird, militärische Güter aus der Schweiz ins Ausland zu verkaufen. Am 29. November stimmen wir über diese Volksinitiative ab. Ein Ja zum Exportverbot hätte Konsequenzen. Zum Beispiel die ehemalige eidgenössische Pulverfabrik in Wimmis im Berner Oberland. Die Nitrochemie AG, wie sie heute heisst, liefert Bestandteile für Munition, auch ins Ausland. Freddy Gasser hat sie besucht.
Was die Nitrochemie in Wimmis herstellt, sieht gar nicht nach Kriegsmaterial aus. Und es tönt auch nicht so in den Produktionshallen. Ein pneumatisch gesteuertes Messer rupft einen weißen Würfel, so groß wie ein Heuballen, in kleinste Flocken. Fritz Stucki, seit 20 Jahren bei der Nitrochemie, erklärt:
Das ist unser Rohstoff, das ist Baumwolle. Im Fachjargon sagt man Linters. Linters ist der Teil der Baumwolle, der nicht gebraucht werden kann für die Textilherstellung. Und für unser Produkt, für die Nitrocellulose-Herstellung, ist es geeignet.
Nitrocellulose wiederum ist der Grundstoff, aus dem Treibladungen für alle Art von Munition gemacht wird. Vom Kleinkaliber bis zur Artilleriekanone, aber auch für Gurtstraffer und Airbags von Autos. Das Hauptprodukt der Nitrochemie AG Wimmis, wie der Produktionsleiter Wehrtechnik und Technik Robert Guier auf einem Rundgang über das weitläufige Gelände erklärt.
Das sind Körnchen, 1 mm im Durchmesser bis 7 cm im Durchmesser. Dort kann es Löcher haben, 7 Löcher, Käseloch, 1 Loch, 12 Loch. Und wenn das irgendwo in einer Munition innen ist und dann eben angezündet wird, wird Gas produziert aus dem Treibladungspulver, wo dann auch das Geschoss antreibt.
Zum explosiven Geschäft der Nitrochemie gehören rigoroseste Sicherheitsbestimmungen. Sogar Zündhölzer hat der Besucher schon am Eingang abgeben müssen. 1976 waren bei einem Brand von 1,3 Tonnen Pulver 4 Menschen getötet worden. Doch seit den frühen 80er Jahren habe es keine schweren Unfälle mehr gegeben, sagt Guier. Ihn plagt heute eine andere Sorge, die Kriegsmaterialexportverbotsinitiative.
Also wenn wir über die Initiative redet und das Unglück wette, dass das angenommen würde, das würde ja auch eine gewaltige Auswirkung haben.
Radikale Auswirkungen nicht nur für den Standort Wimmis, sondern auch für die Schwesterfirma der Nitrochemie in Deutschland. Beide gehören zum Rheinmetall-Konzern, einem Teil der ehemaligen Oerlikon Bühle. Guier ist überzeugt, Wimmis müsste schließen. Ginge es hingegen nach den Initianten für ein Waffenexportverbot, würde eine Firma wie die Nitrochemie voll auf zivile Produkte umstellen. Das habe man schon einmal versucht, winkt Guier ab. Nach dem Fall der Mauer vor 20 Jahren seien die Aufträge massiv zurückgegangen. Damals habe man Alternativen geprüft.
Wir haben viel Arbeit reingesteckt, wir haben eine Sava, eine Sonderabfallverbrennung, nehmen. Wir haben eine Explosivstoffverbrennung nehmen. Man hat hart daran gearbeitet. Es ist schwierig. Die Anlagen umbauen, das kann man echt vergessen.
Natürlich mache man sich Gedanken, dass man etwas herstelle, das letztlich Menschen töten könne. Der Maschinenmechaniker.
Das ist eine Tatsache, das ist nicht vom Tisch zu weisen in dem Sinn. Aber warum sollen wir nicht von dem Kuchen ein Stück abschneiden? Weil wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes, oder?
Der Forschungsleiter.
Sicher macht man sich auch immer Gedanken darüber, was passiert mit dieser Munition. Da wir ja in der Schweiz so strenge Ausfuhrrichtlinien haben, ich sicher sagen, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren.
Gewissensbisse hat auch Produktionschef Guier nicht. Doch er hegt Bedenken. Allerdings vor allem über den Ausgang der Waffenexportverbotsinitiative.
Ich kann nur hoffen, dass da die Vernunft siegt bei den Leuten und dass das hoch, und ich hoffe hoch, abgelehnt wird.
In Wimmis leben 2500 Menschen. 200 Arbeitsplätze bietet die Nitrochemie AG am Dorfrand.
Als der Filmregisseur Roman Polanski Ende September in Zürich verhaftet wurde, war der französische Kulturminister Frédéric Mitterrand, der Neffe des früheren Staatspräsidenten François Mitterrand, einer der ersten, der seine große Empörung darüber ausdrückte. Die Verhaftung sei ungerecht und unakzeptabel, fand er damals. Jetzt steht Frédéric Mitterrand in Frankreich plötzlich selbst am Pranger, in ähnlichem Zusammenhang wie Polanski. In einem Buch habe Mitterrand Sex mit jungen Burschen gegen Bezahlung gerechtfertigt. Aus Paris, Rudi Meda.
Als Frédéric Mitterrand im Jahr 2005 sein Buch «La mauvaise vie» veröffentlichte, war er noch nicht Minister, die Sache hatte wenig Gewicht, niemand wollte genau wissen, was in seinem autobiografischen Roman Tatsache, was Fiktion war. Die Beschreibung der Besuche in den homosexuellen Bordellen Südostasiens wurde diskret als Literatur behandelt. Mitterrand wurde diesen Sommer Kulturminister von Nicolas Sarkozy, die alte Geschichte ruhte. Doch seit der Polemik um die Verhaftung von Roman Polanski ist das anders. Es war die Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen, welche die Sache in einer Fernsehsendung aufgriff.
Monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle La mauvaise vie, dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à les payer des petits garçons thaïlandais tout en sachant.
Zu präzise seien die Schilderungen, zu glaubwürdig die Faszination und die Gewissensbisse, als dass man das Ganze als Fiktion abtun könne.
Et cet homme-là est ministre de la Culture.
Betretenes Schweigen. Mitterrand ist Sozialist, aber auch Mitglied der Regierung Sarkozy. Es war schließlich der Pressesprecher des Parti Socialiste, Benoît Hamon, der zum Angeschossenen auf Distanz ging. Der Präsident müsse entscheiden, ob Mitterrand noch tragbar sei.
Es ist dem Präsidenten der Republik, zu wissen, ob ja oder nein. On peut être impliqué dans aujourd'hui la lutte contre le tourisme sexuel et voilà et constater qu'un ministre dans ce qui est présenté comme une autobiographie justifie le commerce sexuel. Si ça c'est pas grave, alors moi je sais plus qu'est-ce qui est grave dans ce pays.
Mitterrand selbst schweigt zu den Vorwürfen, greift aber die Sozialisten an, die ihm, wie meint, in den Rücken fallen.
Si le Front National me traîne dans la boue, c'est un honneur. Et si un député de gauche me traîne dans la boue, c'est une honte pour lui.
Wenn die Rechtsaußenpartei Front National mich in den Dreck zieht, dann ist das eine Ehre. Wenn das aber ein Linker tut, dann ist es eine Schande für ihn. Tatsache ist indes, dass moralische Fragen nicht parteipolitisch entschieden werden können. Frédéric Mitterrand wird sich erklären müssen, wenn er nicht will, dass die Affäre weit eskaliert und er seinen Regierungssitz verliert. Und bereits gibt es auch einen Termin, heute Abend im ersten Fernsehprogramm.
In der Schweiz wurden diese Woche die Weichen gestellt, damit das Land möglichst schnell über Glasfaserkabel mit superschnellem Internet versorgt wird. In ärmeren Ländern leben weltweit 3 Milliarden Menschen, die noch nicht einmal einen langsamen Anschluss ans Internet haben. Weil sie haben gar keinen Zugang zum weltweiten Datenaustausch. Weil dies den wirtschaftlichen Fortschritt der Entwicklungsländer bremst, wollen verschiedene von ihnen jetzt Gegensteuer geben, unter dem Motto «Breitband für alle». Das war auch das große Thema an der Telekom World in Genf, einer Fachmesse, die sich dem Fortschritt in der Informationstechnologie auf der ganzen Welt widmet. Philipp Erath.
200 von 1000 Europäern haben zu Hause einen schnellen Internetanschluss – aber nur einer von 1000 Afrikanern. Auch im ostafrikanischen Uganda haben nur die allerwenigsten Zugang zum Internet. Doch dies soll sich ändern, sagt Patrick Masambu, Chef der ugandischen Telekom-Regulierungsbehörde. Er ist wie viele andere Afrikaner an die Telekom-Messe nach Genf gereist.
Initially internet access was limited, it was not spread out to many parts of the country. And so a policy decision was taken to extend internet to all geographical parts of the country.
Ganz Uganda soll einmal ans Internet angeschlossen sein. Dies sei wichtig für die Entwicklung, sagt Masambu, denn Internet bringe Bildung, aber vor allem den benötigten Informationsfluss. Dies schaffe Arbeit.
It provides opportunity for employment. It provides opportunity to participate in the global arena of information. It helps education improvement. So all these lead to development.
Der Zeitplan für Uganda ist ehrgeizig gesteckt. Bis in 2 Jahren soll das Hauptnetz ausgebaut sein. Dann haben 70% des Landes Zugang zum Internet.
We are looking at a lot of things being done over the next 2 years. For example, for the national backbone, we expect it to be completed by the end of next year.
Zwar werden 2 Jahren nicht die Mehrheit der Uganda zu Hause über einen privaten Internetanschluss verfügen, aber Schulen, Verwaltungen, Spitäler und allen zugänglichen Gemeindezentren sollen dann mit dem Rest der Welt verbunden sein. Die Technik, die Uganda sowie die meisten Entwicklungsländer benutzen wird, um das Land mit Internet zu erschließen, ist nicht die gleiche wie in Europa oder Nordamerika. Anders als bei uns setzt Uganda nur in den großen Städten auf Kabel. Auf dem Land soll das Internet durch die Luft kommen. Denn das ist viel billiger, erklärt Craig Weiler, Gründer und Chef der Internettechnikfirma O3B Networks.
It is much cheaper than trying to run fiber to these locations. And these distances are too large. If you think about Africa alone, it's 3 times the size of the United States.
Die Technik von O3B funktioniert via Satellit. Von dort aus wird das Internetsignal auf Sendemasten übermittelt. Diese Sendemasten, die nichts anderes als Handyantennen mit einer großen Bandbreite sind, senden das Signal dann weiter an die Computer. So wie in Uganda will es Craig Weiler überall in den Entwicklungsländern machen.
So we're building an infrastructure that's about $800 million, that's a global internet infrastructure that will provide very high speed fiber like backhaul back to these into these remote locations.
In Uganda wird die Internetoffensive auf 2 Arten finanziert. Die Telekomfirmen in Uganda müssen laut Gesetz 1% des Umsatzes in einen Fonds geben, der den Aufbau der Internetinfrastruktur mitfinanziert. Zusätzlich wird auf private Investoren gesetzt. Die Chance, dass Uganda sowie ganz Afrika die Internetinfrastruktur massiv und rasch verbessert, stehen also nicht schlecht. Auch schon bei der Mobilfunktechnik ging die Entwicklung rasant. Heute telefoniert ganz Afrika mit dem Handy.
Die ersten gelben Blätter liegen am Boden, doch schon ist die Rede vom tiefsten Winter. In 4 Monaten werden in Vancouver die Olympischen Winterspiele eröffnet. Logischerweise stehen dann sportliche Leistungen der Athletinnen und Athleten im Vordergrund. Aber auch die Organisatoren wollen einen Rekord aufstellen. Sie haben den Anspruch, die ersten nachhaltigen Olympischen Spiele zu organisieren. Will heißen, Vancouver 2010 soll umweltverträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig über die Bühne gehen. Ein hoher Anspruch. Ob er einzulösen ist, prüft unser Korrespondent Max Ackermann.
In Vancouver heißt die im Moment stärkste politische Partei Vision Vancouver. Und ihre Vision, sagt Stadtrat Geoff Mack, sei es, aus Vancouver die grünste Stadt der Welt zu machen.
We want to build a city that becomes the greenest city in the world, both in terms of the way it handles its waste and lives in the environment, but also in the way that it treats people.
Umwelt- und sozialpolitisch soll Vancouver zur Musterstadt werden. Kluge Investitionen für die Olympischen Spiele sollen dabei helfen, zum Beispiel im Nahverkehr. Die für die Weltausstellung von 1986 gebaute, damals hochmoderne, ferngesteuerte Schnellbahn hat man um eine neue Linie erweitert und an den internationalen Flughafen angebunden. Auf den zahlreichen Brücken der Hafenstadt wurden Busspuren und Fahrradwege geschaffen, im Stadtzentrum Fußgängerzonen. Im noch immer stark vom Autoverkehr geprägten und auch geplagten Vancouver sehen das viele Leute mit großer Skepsis. Das weiß auch Stadtrat Max. Der olympische Feldversuch werde aber zeigen, dass eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt nicht eine Schikane von radikalen Grünen sei, sondern eine glänzende Geschäftsidee.
Well, that's what's happened in other cities, is that people have realized this stuff is not some radical green plot to make their lives hell. It's actually a better way of doing business.
Der Großanlass als Katalysator für fortschrittliche Ideen und Projekte, auch im Sozialbereich. Stolz verweisen die Organisatoren auf die 20 Millionen Dollar, mit denen Jobs für sozial schwache Menschen geschaffen wurden. In einer zu einer Schreinerwerkstatt umgebauten Fabrikhalle stellen junge Leute Plakatwände her für die Olympischen Spiele.
We're doing some carpentry stuff. We're building stuff for the Vancouver Olympics.
Die 19-jährige Luisa stammt aus Singapur. Wie andere junge Immigranten auch hat sie Mühe, eine Arbeitsstelle zu finden.
I was looking for a job, couldn't really find one, and they asked me if I'm interested in carpentry. And I said yes, so they sent me here.
Im sogenannten Fab Shop erhalten insgesamt 60 schwer vermittelbare Jugendliche eine Grundausbildung im Schreinerhandwerk. Aber ob das von einem privaten Sponsor finanzierte Projekt nach den Olympischen Spielen weitergeführt wird, ist noch völlig offen. Überhaupt sei das soziale Engagement von Vancouver 2010 bestenfalls Beigemüse, kritisiert Garvin Snyder, ein stadtbekannter Sozialaktivist, der sich selber mit dem Verkauf einer Obdachlosenzeitung über Wasser hält.
If they really were serious about social inclusion, then they would find strategies to help people to step away from these type of activities.
Wenn es den Behörden und den Olympialeuten ernst wäre mit der sozialen Integration, würden sie wirklich etwas tun gegen die Zustände hier, sagt mir Garvin in der Downtown Eastside. Hier treffen sich Obdachlose, Drogenabhängige, psychisch kranke Menschen. Hier wird gedealt und gespritzt. Der Abfall liegt knöcheltief, pures Elend, bloß einen Block entfernt von Vancouvers beliebtester Touristenstraße. Aber mit den Armen und den Ausgegrenzten sei halt kein Profit zu machen.
They don't seem to see that there will be a benefit out of investing in the people in this community.
Oben im Rathaus will Stadtrat Max die Lage nicht beschönigen, aber Armut und Obdachlosigkeit gäbe es auch ohne die Olympischen Spiele. Das ist sicher richtig, doch Vancouver hat den Zuschlag für die Olympischen Spiele vor allem wegen seiner Nachhaltigkeitsplattform überhaupt erst erhalten. So war geplant, nach den Spielen im hochmodernen Athletendorf an bester Lage auch Sozialwohnungen einzurichten. Das wird nun kaum geschehen, denn der frühere Stadtrat hat mit riskanten Spekulationen viel Geld in den Sand gesetzt. Und ob die neuen Leute von Vision Vancouver die soziale Nachhaltigkeit höher gewichten als die finanzielle, das müssen sie erst noch beweisen.
Max Ackermann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.